Okay. 1. Samuel 23. Was ist passiert bisher? Rückblick. David ist jetzt. Wie war's denn? Achso, ja. David wurde aus dem Palast rausgeschmissen. Ne? König Saul wird immer paranoider. So, und seine einzigste Lebensaufgabe ist es jetzt, David zu vernichten und zu zerstören. So, David ist in die Welt geflüchtet. So, und hatte seinen tiefsten Tiefpunkt. So, ne, das, sein Herz, sein Vertrauen, seine Stärke in Gott, so, war gänzlich erledigt. So, und er hat versucht, selber clever zu sein, selber sich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. So, und ja, wie wir es wissen, wenn wir uns von Gott entfernen, dann sind wir halt auf uns selber gestellt. Und dann, wenn dann Probleme kommen, die größer sind als wir oder was wir überschauen können, dann kriegen wir leicht Panik, ne, und Angst. Gott sagt aber, in der Liebe ist keine Angst. Das heißt, da er uns Liebe geben will, je mehr wir mit Gott zusammen sind, je mehr wir empfangen, desto mehr Liebe haben wir und desto mehr fliegt die Furcht und die Angst vor den Dingen, die wir nicht kontrollieren können, nicht organisieren, die wir nicht begreifen können oder irgendwie verändern können. Und die Menschen mögen das ja alles so im Griff zu haben, ne? Mit dem Überblick. So. Aber Gott kommt durch einen Priester zu David. So, und David sucht Gott nicht, aber Gott schickt einen Bruder im Glauben. So, und Gott redet durch ihn. So, und hey, wenn wir an diesen Tiefpunkten sind, dann ist die erste Reaktion meistens so, dann habe ich jetzt auch keinen Bock auf Gottesdienst oder auf Gemeinschaft. Ich habe meine eigenen Probleme gerade oder mir ist alles zu viel, ich habe keinen Bock, es regnet, sowas weiß ich. Ne? Hatte gestern erst nasse Schuhe. So, aber hundertprozentig jedes Mal rappel dich auf, komm zum Gottesdienst. So, bei mir in Leipzig hatte ich ein Jahr lang, wo ich niemals im Gottesdienst sein wollte. Und wenn er angefangen hat, bin ich geflüchtet. Ich musste da sein, weil ich war Ältester und Assistent vom Pastor und Sklave von allen. So, und dann, also ich musste halt da sein, ne? Das war mein Job. So, aber diese inneren Kämpfe, so, ich wollte nicht da sein. So, und hey, wenn wir zur Gemeinde kommen, zur Gemeinschaft kommen, so, dann geben wir Gott die Möglichkeit, selbst wenn unser Herz entfernt ist und Gott nicht sucht, Gott kommt durch andere Herzen. So, zu David ist so gekommen und hat gesagt, hey, bleib nicht hier in der Welt, geh zurück nach Juda, geh zurück zu deinem Volk, geh zurück zu meinem Volk. Und David macht's und ist gehorsam. So, und nach jedem Tief kommt. Ja, genau. Und das Hoch haben wir jetzt. So, nach 3 Sternen, Tausenden von Kriegern, seine Frau, die ihn verraten hat, so nach dem König, so der ihn nach dem Leben trachtet die ganze Zeit, so nach allem, was David hier durchmachen musste, seine Frau und Familie verlassen, so in ein Land alleine ziehen als Verfolgter, und jeder kennt David, ne? So nach der Pein, seinen guten Ruf verloren zu haben und als Wahnsinniger dazustehen und irgendwelche Türen zu kratzen, so zuzusehen, wie wegen seiner Lüge und seiner Schuld die ganze Priesterfamilie ermordet wird, samt Säuglingen, Frauen, Kinder, Tiere, alles. So kommt jetzt das Hoch wieder. Und David dreht sich, so, und sein Vertrauen ist wieder da, stärker denn je, und das braucht er auch. So, und wir wissen das, letztes Mal haben wir geendet mit, dass dieser ein einzigster Priester hat überlebt. Und zwar der Sohn von einem Priester, der, wie heißt er? Abjatar? Ja. Abjatar. So, war wahrscheinlich verwandt mit Avatar. Ich weiß es nicht, aber ich denke so, es ist ein von mir. So, jedenfalls, Abjatar ist jetzt bei David. Und 400 Kriegsfolgen, ne? So, diese ist kein Kriegsleute. Es sind Leute, die Schulden haben, Leute, die Mist gemacht haben und rausgeschmissen wurden, Leute, die auf Flucht sind vom Gesetz, sind schuldige Menschen, Gauner, so Leute, die Kinder mag und keiner will, Halunken, so Verstoßene, so und Aussätzige, so da haben sich 400 Mann schon bei David jetzt gesammelt. Und das ist cool, weil das sind die Helden von später dann, wenn David König ist. So, und er bringt ihn jetzt bei zu kämpfen und zwar nicht nur zu kämpfen, sondern zu kämpfen mit dem Vertrauen auf Gott. Und er hat schon seinen ersten Priester, der wird später sein Hohepriester. So, weißt du, und in diesem tiefsten Tief, mit all der Angst und der Verfolgung, und mit all dem Nichtvertrauen von Gott, so ein, weißt du, segnet Gott das trotzdem und befestigt sein Amt so, und bereitet alles vor für das, was kommt. Endlich, Kapitel 23, Vers 1. Es wurde aber dem David berichtet, siehe, die Philister, die kämpfen gegen Keila, das ist in Juda eine Stadt, und plündern die Tennen. Da fragte David den Herrn und sprach, soll ich hingehen und die Philister schlagen? Und das ist doch cool, oder? Davids Herz hat sich gedreht. So, David rennt nicht wieder los, eigene Schnauze, so, ich bin ja clever oder ich versuch's mal, und sehen, entweder segnet Gott oder nicht. So wie es bei Goliath gemacht hat. Sondern David ist gewachsen geistlich. David rennt nicht mehr drauf los, im Vertrauen auf Gott, sondern David wartet. Bevor er irgendwas tut, geht zu Gott und fragt ihn, soll ich oder soll ich nicht? Ist es dein Wille oder nicht? Das ist ein riesen geistlicher Fortschritt. Da fragte David den Herrn und sprach, soll ich nur hingehen und die Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, geh hin, schlag die Philister und rette Keila. Aber die Männer Davids, die sprachen zu ihm, hey, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und nun, da sollen wir sogar nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen. Und klar müssen die Angst haben. Wissen wir noch, Saul hat 3000 Mann, starkes Kriegsvolk, so die alles niedermetzeln, was nur in der Nähe kommt. Ausgebildete Soldaten, gepanzert mit allem, was man so haben kann in der Zeit. So, was sind das, 400 Typen mit zerfallenen Lederklamotten, wenn sie Glück haben, so, und irgendwelchen Hacken oder was halt so finden, ne? Da hatte nicht jeder sein Schwert dabei, so, die hatten keine Kohle. Und die hatten schon übelst Panik, nach Juda zu kommen, weil das ist das Machtgebiet von König Saul. Und die hängen mit David rum, kein gutes Omen. Und sie kommt zu David, zu ihrem geistlichen Leiter jetzt, und zu ihrem Leiter halt, und sagen so, hey David, meinst du, das ist eine gute Idee? Und da gehört eine Menge Mut zu. Ich kenne viele Gemeinden, wo die Gemeinde schweigt und nicht Mut hat, zum Leiter zu gehen und zu sagen so, hey, oder Ehen, wo die Frau, Gott hat gesagt, der Mann ist der Leiter, ne? Aber trotzdem, die Frau ist die Hilfe. Und manchmal ist die Frau cleverer als der Mann. Und kann viel weiter sehen. Und ich kenne so viele Ehen, wo die Frau zu schweigen hat, wo der Mann nicht zulässt zu hören. Oder Leiter, die auf so einer hohen Ebene sind und ihre Macht festhalten, sodass sie sagen, ja, interessiert mich nicht, das ist die Vision, das ist der Plan, folgt oder geht. Ihr habt zu schweigen. Aber gucke, David ist ein guter Leiter. Vers 4. Da fragte David den Herrn wieder. Denn der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf und zieh hinab nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. So zog David samt seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und fügte ihnen eine riesengroße Niederlage zu. So rettete David die Einwohner von Keila. Es geschah aber, dass Abjatar, der Sohn Achimelechs, zu David nach Keila floh, da trug er das Ephod mit sich hinab. Also Abjatar, der einzige Priester, den es noch gibt, vom Herrn eingesetzt, ne? Hat anscheinend dieses Ephod, dieses priesterliche Gewand vom Hohepriester mitgehen lassen. Oder mitgehen lassen. Hat es halt mitgenommen. Und das ist sehr cool, weil in diesem Ephod waren so bunte Steinchen, 12 Stück für jeden Stamm ein. Und dann 2 Taschen mit 2 Steinen drin, der Tumring und der. Jedenfalls waren das anscheinend, weiß man nicht genau, aber 2 Steine, ein heller und ein dunkler. Und mit denen wurde Gott befragt, ja oder nein. Sollen wir oder sollen wir nicht? Gott hat halt so geredet. Später waren es Lose und was weiß ich. Vers 7, da wurde Saul gesagt, dass David nach Keila gekommen sei. Und Saul sprach, Gott hat ihn in meine Hand ausgeliefert, denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in einer Stadt mit Toren und Riegeln gegangen ist. Und diese Stadt hatte halt eine Mauer ringsherum so ein, und nur ein großes Tor. Also nicht sehr clever da reinzugehen. So ein, also das ist diese geistliche Blindheit, wenn man, und das sieht man oft bei Menschen, die Jesus verlassen haben und abgefallen sind, dass sie trotzdem diese Blindheit haben und sagen, ja, Gott ist mit mir, so, und ich mache alles richtig. So ein, man das einzige Gedanke jetzt ist noch Rache und Zerstörung. So, und ja, pass mal auf, Vers 9. Weil aber David erfuhr, dass Saul Böses gegen ihn plante, da sprach er zu Abjatar, dem Priester, bring das Ephod her. Und David sprach, o Herr, du Gott Israels, dein Knecht, der hat die zuverlässige Nachricht gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen und die Stadt um meines Willen zu verderben. Werden die Bürger von Keila mich in seine Hand ausliefern? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das lass doch dein Knecht wissen, o Herr, du Gott Israels. Da sprach der Herr, er wird herabkommen. Und David sprach, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in Sauls Hand ausliefern? Der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Und das ist schon, ich glaube, das ist nicht leicht. Ich meine, du gehst da auf eine Mission, die Männer haben hier ihr Leben riskiert, so, um diese Stadt zu retten. So, und jetzt werden sie ihn ausliefern. So ein total undankbar, ja. So, und ich glaube, so ein, das war ziemlich verletzend. Und ich weiß, mit mir musste Gott das andauernd und immer wieder machen, weil ich bin ein echt stolzer Mensch. So, und als ich zu Jesus kam, ich meine, ich hatte immer irgendwie ein dienendes Herz, aber wenn ich irgendwas getan habe, dann, naja, war es mir schon wichtig, was die Leute denken. Ich glaube, das war mein größter Beweggrund. So ein, mach was Gutes, damit dir jemand auf die Schulter klopft oder du was Gutes zu erzählen hast. So ein, das sind, und das, was ich als erstes lernen musste, als ich zu Jesus kam und der gesagt hat, arbeite für mich Vollzeit, das war, das tue alles zur Ehre Gottes. So ein, tue alles ohne Dank von Menschen und ohne Ehre. Und er hat mich gebrochen, indem ich ein Jahr lang Klo geputzt habe, die Leute bedient habe rund um die Uhr, so ein, für alles gesorgt habe, dass alles läuft, so ein, nach dem Gottesdienst die Leute bewirtet habe, so ein, vorher geputzt und alles in Ordnung und hingestellt und vorbereitet, dass alles läuft und anders und so. Und weißt du, dann nach dem Gottesdienst habe ich versucht, die Leute zu erbauen, mit denen zu beten, zuzuhören, nachzuhaken, so auf Fremde zuzugehen, obwohl das mir echt schwerfällt. So ein, und wenn dann alle raus waren, weil es schon ziemlich spät war, so dann habe ich wieder geputzt und abgewaschen und alles in Ordnung gebracht, das Licht ausgemacht und zugeschlossen. Ich war der Erste, der da war und der Letzte, der ging. Und ein Jahr lang hat das niemand gewusst. Nach einem Jahr kamen Leute, manche haben es schon gewusst, aber ein Jahr lang, so irgendwann nach einem Jahr kamen Leute zu mir, da war ich schon die rechte Hand vom Pastor, dann gefragt, ja, was machst denn du eigentlich? So, weißt du, ich habe ein Jahr lang ihre Probleme zugehört, ich habe versucht zu erbauen, ich habe für sie gebetet, so zu Hause und was weiß ich, so ein, oder ihnen anders geholfen, weißt du, ihre Füße gewaschen, sie bedient, so ein, und die wussten überhaupt nichts über mich. So ein, und ich habe auch nie einen Danke bekommen oder sonst irgendwas oder finanzielle Unterstützung oder so. Es war halt alles selbstverständlich. Ne? Irgendjemand wird es machen, mich interessiert nicht wer. Ich komme zum Gottesdienst und werde bedient und das finde ich schön. So, der Pastor sitzt da, macht mich satt so, und ist toll. Ich kann die Füße hochlegen, für mich ist das frei. So, und am Anfang war das echt schwer. So, aber irgendwie ist es wichtig für uns, dass wir lernen, so die Ehre nicht zu nehmen zu wollen. Dass es uns nicht wichtig ist, was die Menschen denken über uns. So, dass die Menschen, dass es uns egal ist, ob die uns hässlich finden oder schön, so jung oder alt, war Spaß. So, dass uns egal ist, ob die Menschen denken, wir sind Heilige oder nicht. So, sind miese Christen oder gute, haben was zu sagen oder nicht. So, was so wichtig ist es, wir zur Ehre Gottes leben. So. David hier fängt keinen Krieg an. Und David nimmt Keila nicht übel. So, David geht einfach raus mit seinen Männern und geht woanders hin. So. Weißt du, die kriegen keinen Dank, die kriegen keine Ehre und die kriegen gar nichts. Aber Gott sagt, wenn es dir wichtig ist, dass, was die Menschen von dir halten, und wenn es dir wichtig ist, dass die Menschen Danke sagen wegen jeder Kleinigkeit, die du tust, so, dass du da ankommst, die auf die Schulter klopfen und sagen, oh danke, hast du toll gemacht, hier glänzt es oder was weiß ich, so, ne? So, dann hast du deine Ehre schon bekommen. Dann wirst du von Gott auch nichts mehr kriegen. Du hast ja alles, was du willst. So, aber wenn du in Bescheidenheit lebst und dich klein machst, weißt du, und denkst, Gott hat es gesehen, das reicht. So, dann wirst du Ehre bekommen. Und so, und du wirst mehr bekommen, als der Mensch dir geben kann, dann später oben. So, hey, tu es für die Zukunft. So, tu es für das, so was noch kommt. Und das ist viel ehrenwerter. So, weißt du, lass dir reichen, dass Gott weiß, wie dein Herz aussieht. Ich kann nicht immer heilig sein. Und ich will es auch nicht mehr. So, ich habe am Anfang versucht, wie so ein christlicher Smiley durch die Gegend zu rennen. Ich bin kein christlicher Smiley und ich werde es nicht sein. Ich bin ein nachdenklicher Typ und ich gucke oft ernst. So, und wenn ich nachdenke, gucke ich böse. So, und ich bin nicht so für Smalltalk und ich mag es auch nicht, so, naja, immer nett zu sein. So, und wenn ich schlechte Laune habe, habe ich schlechte Laune. So, und dann kann ich entweder lügen und mich verstellen oder ich zeige einfach so, hey, heute spreche ich lieber nicht an, so, ich habe gerade ein paar Kämpfe. So, weißt du, aber es ist viel wichtiger, so, weil du, ich weiß trotzdem, wie mein Herz ist zu Gott. So, und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was er aus mir macht. So, hey, lass dir genügen, wer Gott ist. Vers 13. Da machte sich David auf, samt seinen Männern, etwa 600, also es sind nochmal 50% dazu, und sie zogen aus von Keila und gingen, wohin sie gehen konnten, also auf der Flucht. Als nun Saul berichtet wurde, dass David von Keila entkommen sei, dann ließ er ab vom Kriegszug. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten und hielt sich im Bergland auf, in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Die Situation ist noch genau die gleiche. David ist auf der Flucht. Saul ist immer noch fanatisch, einfach nur ihn zu töten, sein Ziel. So ein aber auch weißt du, obwohl David auf der Flucht ist und jetzt sogar in der Wüste leben muss und die Wüsten dort in Sila, die Wüste Sif, so, die ist sehr, sehr trocken. Es gibt nur Steine und Sand und ganz wenig von dem Rest. So, aber weißt du, Gott guckt von oben so, und er sieht Saul und er hört Saul sein Herz, seine Gedanken, seine Pläne und er sieht David dann und seine Männer. Und Gott lenkt Saul. Und zwar so, dass David immer auf beschütztem rechten Weg ist. Und das ist cool. Und das ist auch für uns. So, bist du in der Wüste und bist du an einem Ort, wo du denkst, hier komme ich nie raus, so, hey, dann denk dran, dass Gott von oben guckt. Als nun David erfuhr, dass Saul ausgezogen sei, um ihn nach dem Leben zu trachten, und David befand sich gerade in der Wüste Sif in Horesha, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte dessen Hand in Gott. Ist doch cool, oder? Der beste Freund von ihm kommt zu ihm. Aber er kommt nicht in Mitleid. Und ich glaube, wir machen das oft so. Frauen machen das immer so. Es ist oft so, dass wenn es irgendjemand schlecht geht, dass wir mit Mitleid kommen. Und das ist auch was Gutes, sondern es ist nicht was Schlechtes, nur weil ich das mit so einem Hinterton sage. Aber viel wichtiger als das ist es wirklich, denjenigen zu erbauen, und zwar mit der Wahrheit. Weil wenn jemand niedergeschlagen ist und deprimiert, obwohl er Jesus hat, dann heißt es, dass ihm die Wahrheit gerade fehlt und dass er geblendet ist, dass die Gefühle einen übermannen und beherrschen. Ja, da brauchen wir gute Freunde wie David, die kommen und einfach bestätigen. Hey, denk dran, Gott hat dir was verheißen. Hey, denk dran, Gott ist mit dir. Hey, lass uns beten, ich weiß, Gott hat einen Plan. Und das ist ganz logisch, dass wir nicht nur heilig ankommen, ne, sondern auch mit dem weinenden Wein, ne, und mit dem lachenden Lachen. Sonst sind wir keine Menschen. So ein Mitgefühl ist wichtig, aber ich glaube, bei uns Menschen liegt es einfach in der Natur, gerade auch bei uns Christen, so mehr mit Mitgefühl zu kommen und Logik. und Gefühlen und Emotionen, sondern als geistlich. Und wir brauchen das, um geistliche Erbauung zu haben. Von daher, wenn in der Gemeinde das fehlt, die Bereitschaft, laut den Glauben und was man weiß, auszusprechen, dann ist es eine arme Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinde, die krank wird. Es ist eine Gemeinde, wo Jesus nicht mehr da sein wird irgendwann. Ich habe das oft erlebt. Er hat gesagt, hey, ich bin anwesend und ich möchte mich ausbreiten, ich möchte reden durch euch zu den anderen. Und das ist super wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, auch geistlich. Und das nicht nur über coole biblische Themen und Theorien und Theologie und was weiß ich, sondern halt wirklich lebendige Gemeinschaft. Also frag vielleicht doch mal Gott, wenn du jemanden siehst, dem geht gerade prickig, der geht durch eine schwere Zeit oder so. Und frag vorher Gott, hey, gib mir jetzt bitte ein paar Worte, dass ich den oder diejenige erbauen kann. Bitte benutze mich jetzt, um demjenigen zu dienen, um dir zu dienen. Er hat gesagt, wenn du hier in der Gemeinde oder bei den Christen zu Hause, wenn du einen Kaffee kochst und den bedienst, ne, einfach einen Tee hinstellst, dann hast du Jesus den Tee hingestellt. Wenn du jemanden, wenn du im Krankenhaus bist, wenn er krank ist, besuchst, dann besuchst du nicht nur ihn, den Gläubigen, sondern du besuchst Jesus. Wenn du irgendjemandem die Füße wäschst, dann wäschst du Jesus die Füße. Wenn du dich aufopferst und irgendwas gibst, Zeit, Geld, sonst irgendwas, so ein Vertrauen oder so, dann gibst du das Jesus. Jonathan kommt her und David ist gestärkt. Und lass uns mal Psalm 63 aufmachen. Habe es mir heute mal hingeschrieben. Seite 622. Den er in dieser Wüste geschrieben hat, in dieser Wüstenzeit, ne? In Wies. Okay, Psalm 63, Vers 1. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott. Und früh suche ich dich. Meine Seele, die dürstet nach dir. Und mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land, ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Und das ist schon krass. David ist in einer Wüstenzeit. In Zeiten, wo Ruhm und Ehre und Glanz nicht in seinem Leben zu finden ist. Wo mehr Leid und Schmerz da ist und Armut und Hunger und Durst. Und ich mache das auch als geistliches Bild. So, wo geistlich Hunger und Durst da ist. Und trotzdem sagt er, oh, ich suche dich, mein Gott, schon am frühen Morgen. Ich suche dich, weil ich mir verlangt nur nach deiner Herrlichkeit zu sehen. So wie hier in dieser Einöde, in dieser Wüste, möchte ich dich genauso hören und sehen, so wie im Heiligtum. Ich möchte dir nah sein. So, ich möchte dir nicht nur nah sein in einem Tempel, in einem Haus, sondern ich möchte an jedem Ort nah sein, wo ich nur sein kann. Sagst du ja. Denn deine Gnade, die ist viel besser als Leben. Meine Lippen, die sollen dich rühmen. So will ich dich loben, mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Und meine Seele, die wird satt, wie vom Fett und Mark. Und wie jauchzende Lippen lobt dich mein Mund. Den ich an dich gedenke, an meinem Lager. In den Nachtwachen nachsinne über dich, denn du bist meine Hilfe geworden. Und ich juble unter den Schatten deiner Flügel. Und an dir hängt meine Seele. Deine Rechte, die hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Ötter der Erde. Ah, man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber, der wird sich freuen in Gott. Und wer bei ihm schwört, der wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner, die wird gestopft. Und noch was. Obwohl er gerade hier von Keila zurückkommt, in die Wüste rein, so wer die ihm verraten wollen, obwohl er alles geopfert hat, oder geopfert hätte, sogar sein Leben für sie, weißt du, sitzt du da und sagst, oh, ich möchte nah sein. Ist eine schwere Zeit, ich bin verletzt, aber ich will dir nah sein. So nah ich nur kann. Der Ort ist mir egal und die Umstände auch. Und nicht ich werde Rache nehmen, sondern du. Und das ist eine coole Einstellung. Und da sehen wir, dass irgendwas passiert ist in Davids Leben wieder. Das ist wieder auf dem richtigen Weg. Hey, wenn dein Herz mal kalt wird und du dich entfernst von Gott und er dir mehr scheißegal ist, er holt dich zurück. Und die Sephiter, die zogen ihn nach zu Saul, nach Gibea und sprachen, ist nicht David bei uns? Vers 19, 1. Samuel. Vers 19. Und die Sephiter, die zogen hinauf zu Saul nach Gibea und sprachen, ist das nicht David bei uns, der bei uns verborgen auf den Bergfesten in Horesha, auf dem Hügel Hachilla, der zur Rechten der Wildnis liegt? Und nun, König, wenn es dir gefällt, herabzukommen, so komm herab und wir wollen ihn in deine Hand des Königs ausliefern. Also selbst so ein Davids eigenes Volk, die Juden, ne? Juda, der Stamm Juda, so vorher kommt, so und wollen ihn ausliefern. Das ist schon krass. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen, aber wahrscheinlich aus Furcht vor König Saul. Auf jeden Fall stehen da diese Väter da bei Saul und sagen so, hey, David ist bei uns. Hey, wenn du willst, komm und machen alle. Wir helfen dir. Und nun, Vers 20, O König, wenn es dir gefällt, herabzukommen, komm. Vers 21, da sprach Saul, gesegnet seid ihr von dem Herrn, dass ihr euch über mich erbarmt habt. Hört sich noch richtig christlich an, der Saul, obwohl er besessen ist von einem Dämon und Gott noch nie nah war. Aber trotzdem noch diese christliche Schwarte drinne, gesegnet sei, bist du, in Gott. So geht nun hin und vergewissert euch noch weiter, erkundet und seht, an welchem Ort er sich aufhält und wer ihn dort gesehen hat. Denn es ist mir gesagt worden, dass er sehr listig ist. Beobachtet und erkundet auch alle Verstecke, wo er sich verkriecht und kommt wieder zu mir. Denn wenn ihr seiner gewiss seid, so will ich mit euch ziehen. Und es soll geschehen, wenn er im Land ist, so will ich ihn ausfindig machen unter allen Tausenden Judas. Da machten sie sich auf und sie gingen vor Saul hin nach Sif. David aber und seine Männer, die waren in der Wüste Maon, in der Ebene südlich von der Wildnis. Und als nun Saul mit seinen Männern hinzog, um ihn zu suchen, da wurde es David berichtet und er ging zu den Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Ich schlag mit Psalm 54 auf, das hat er in der Zeit geschrieben. Ich finde es halt cool, weil, weißt du, du hörst die Geschichten und du siehst hier das Herz. Du siehst die Tat und du siehst das Herz. Du siehst nicht nur die Umstände, sondern du siehst, dass da auch geistlich was abgeht. Psalm 54, dem Vorsänger, mein Seitenspiel, ein Maskil von David. Als die Saphiter kamen und zu Saul sprachen, hält sich nicht David bei uns verborgen? O Gott, rette mich durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. O Gott, höre mein Gebet und achte auf die Reden meines Mundes, denn die Fremden, die haben sich gegen mich erhoben und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten. Vertilge sie nach deiner Treue. Ich will dir opfern, aus freiem Trieb. Deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut. Denn er hat mich errettet aus aller Not. Und meine Augen sieht seine Lust an meinen Feinden. Es passiert schon wieder, dass David verraten wird, obwohl er treu ist. Wenn dich jemand verrät, oder gemeine zu dir. Und ich glaube, das passiert ständig. Und weißt du, ob nur auf Arbeit so ein, oder in der Gemeinde oder in der Familie oder so ein, wo auch immer. Es wird ständig passieren, dass Menschen uns verletzen. So ein, vielleicht noch nicht mal mutwillig, vielleicht ja, weil sie ins Fettnäpfchen treten, so ein, irgendwas sagen, was gar nicht so gemeint war. Ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, so ein, auch vielleicht auch, weil sie einfach nur fies sind und fies sein wollen. So ein, weißt du, es gibt immer Menschen, die uns zu nahe kommen. So, und man kommt leicht an den Punkt, dass man sagt, so, den diene ich nicht mehr. So ein, oder dann gehe ich halt nicht mehr raus, wenn die mich nur auslachen. So ein, oder na, dann komme ich nicht mehr zum Gottesdienst, wenn er so mit mir umgeht. So ein, oder ich keine Ahnung. So ein, weißt du, dann gebe ich halt nichts mehr, wenn ich kein Danke kriege. So ein, es ist einfach Hammer zu sehen, dass es doch irgendwie anders geht. So, wenn dein Herz Gott sucht, dann ist es voll von ihm. So, und dann wird irgendwie alles Große klein. So, Vers 27 und dann ist schon Schluss. Da kam ein Bote zu Saul und sprach: Eile und komm, denn die Philister, die sind ins Land eingefallen. Da ließ Saul von der Verfolgung. Oh, sorry. Vers 25? Ja. Als nun Saul mit seinen Männern hinzog, um ihn zu suchen, da wurde es David berichtet, und er ging zu dem Felsen hinab und verblieb in der Wüste Maon. Also in der Gegend gibt es nicht wirklich so riesen Berge, das ist halt eher so ein etwas größerer Steinhügel. Als Saul dies hörte, da jagte er den David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. Und es geschah, als David eilte, um Saul zu entkommen, Saul aber umringte gerade samt seinen Männern David und seine Männer, um sie zu fangen. Muss ein super lustiges Bild gewesen sein. So ein Berg. Und David mit seinen 600 Leuten dort und seinem Priester und dann Saul mit seinen 3000 Männern da auf der anderen Seite und rennen die ganze Zeit im Kreis. Ich glaube, Gott hat gelacht von oben. Jedenfalls kam irgendwann Saul auch mal auf die kluge Idee: Na gut, ich habe ja genug Männer, dann teile ich die in zwei Hälften und eine rennt nach rechts und die andere nach links und dann kreisen wir halt ein. Dann haben wir sie auch. So. Und dann, was denn, es war eine aussichtslose Situation, weil da war kein Entkommen. Das war eine Falle. Aber Gott guckt von oben. Weißt du, und Gott schnipst einfach und schickt Philister los in die Stadt und Saul lässt ab und muss aufhören, um seine eigene Stadt zu verteidigen, sein eigenes Land. Ich finde es so krass, zu wissen, dass ich im Frieden leben kann, so dass ich dienen kann, lieben kann und machen kann, was ich will. Und egal, welche Probleme kommen, so selbst wenn Ängste da sind, dass Leute, zum Beispiel hatte ich mal Ängste hier in Görlitz, so dass irgendwelche Gemeinden oder Gläubige uns dann schlecht machen, das zu verankern, so dass wir einen Beruf kommen, einen schlechten Ruf bekommen, irgendwelche Gerüchte, so in Leipzig, das ständig passiert. Aber weißt du, sollen sie machen. Ich weiß, Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Und der guckt von oben. Niemand kann diesen Plan durchstreiten. Mir gibt es echt super viel Frieden. Ich brauche mich nicht darum zu kümmern, was die anderen denken oder tun. Dass es noch so gemein und fies ist. Weil Gott wird es nicht zulassen, wenn es nicht in seinem Plan ist. Selbst wenn er es zulässt, so wie bei David, ne, als er in der Wüste war hier oder in die Welt gerannt ist, dass wenn er es zulässt, das was passiert, weißt du, dann hat Gott trotzdem noch die Hand drüber und er dreht es um, dass es Segen wird. Hey, egal wie groß deine Probleme sind, gib sie Gott und lass sie da. Du kommst da raus. Oder du kommst da nicht alleine raus. Weißt du, wenn du versuchst, allein dein Ding zu machen, so ein um Gott halt eher so eine Phrase ist in deinem Leben, die dir wichtig ist und laut ist, aber nicht real. So, wenn du eigentlich auf dem Podest stehst und nicht Gott, so, dann wird es dir gehen wie Saul. So, und dann wirst du blind werden und dein Ding weitermachen. So, und du wirst du nicht mehr merken, dass du dich entfernt hast von Gott. So, Saul wusste nicht, dass er sich entfernt hat. Saul hat heute ein paar Mal gesagt, so, Gott ist mit mir, Gott will mich jetzt segnen und gibt mir David in die Hand. Weißt du? So, Saul hat immer noch diese Perspektive, ich bin König und Gott benutzt mich als König. Dabei hat Gott Saul schon abgesetzt. So, weißt du, lass dich nicht blenden. So, Saul hat nie und wird es auch nie verstehen, so, Saul hat nie verstanden, dass Gott ums Herz geht und nicht um die Taten. So, um die Schönheit. So, von daher, lass uns beten, dass wir richtig Perspektive haben.